Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen, vielleicht etwas traurigen, aber vielleicht auch motivierenden Folge. Wir haben die letzten Wochen, oh mein Gott, also wirklich, wir haben die letzten Wochen gelitten, sehr gelitten. Unsere Herzen wurden gebrochen. Wir haben irgendwie Launen gehabt, die wir nicht mehr im Griff hatten. Wir haben vieles erlebt, was man irgendwie gar nicht zusammenfassen könnte. Und das hat unsere Laune und unser Leben irgendwie beeinflusst. Und wir haben eine Sache aber immer getan. Wir haben uns erlaubt, die Gefühle zu fühlen. Wir haben uns erlaubt, zu weinen. Wir haben uns erlaubt, einfach...
Wir erlauben es uns immer noch.
Immer noch so zu sein, wie wir sind, weil ich auch damals im Coaching definitiv eins sehr stark gelernt und im Kopf behalten habe, ist, dass Gefühle gefühlt werden müssen, bevor sie heilen dürfen. Und das ist etwas, was ich mein Leben lang unterdrückt habe, weil ich erzogen wurde von einer osteuropäischen Mutter, die immer gesagt hat, weinen ist eine Schwäche. Und deswegen musste ich mir die letzten Jahre antrainieren, dass es nicht so ist. Und es war gar nicht mal so leicht. Bevor wir aber in das Thema heute einsteigen und hoffentlich gemeinsam Lösungswege für uns alle finden. Anni, ich habe letztens eine Frage gehört, die mich nicht losgelassen hat, muss ich zugeben. Und zwar, weißt du eigentlich, was dir wirklich gut tut? Nicht, was du glaubst, dass es dir gut tun sollte?
Das ist eine schwierige Frage und die kann ich aus dem Stegreif so gar nicht beantworten.
Ja, weil man eigentlich schnell antworten würde, sowas wie Bewegung, gutes Essen, genug Schlaf, so diese typischen Dinge. Aber das sind alles Dinge, die wir gelernt haben zu sagen, meinst du nicht?
Ja, und wenn man wirklich nachdenkt, dann ist da eigentlich ein ziemlich großes Fragezeichen, weil man es eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann.
Und mir ist aufgefallen, dass ich Femtasy immer dann aufmache, wenn ich zu mir kommen will. Nicht, weil ich das irgendwie gelesen habe, sondern weil ich gemerkt habe, dass es mir danach wirklich, wirklich besser geht.
Das ist eigentlich das schönste Zeichen, wenn sich was richtig gut anfühlt, weil es dir wirklich für dich gemacht ist und von Frauen für Frauen gemacht ist und keine Agenda und keine Klischees und keine Schablone, die du dich irgendwie reinquetschen musst, sondern du fühlst es einfach.
Und das ist so schön, wenn man sich wirklich diese Zeit für sich nimmt und einfach bei sich ist. Und das noch Schönere daran ist, Femtasy hat über 1700 Audios. Das sind Stories, das sind echte Sounds, das sind geführte Meditationen, was ich besonders gerne mag. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Einen ganzen Monat könnt ihr kostenlos testen und mit dem Code FEMALE spart ihr 25 Euro auf das Jahresabo.
Und wer weiß, vielleicht ist das ja eure Antwort. Falls ihr nicht wisst, was euch wirklich gut tut, würde ich euch empfehlen, da auf jeden Fall mal eine Chance zu geben und reinzuhören.
Und genau das fragen wir uns heute auch. Aber nochmal tiefer. Und zwar, was kann uns helfen und was kann uns gut tun heute?
Wenn wir das wüssten.
Wenn wir das wüssten, aber es gibt natürlich Dinge, die wir irgendwie schon irgendwo im Inneren wissen und fragen uns aber andauernd, weil die Welt gibt uns ja andauernd vor, wie wir zu sein und zu denken und zu fühlen haben. Und wir haben so ein bisschen versucht, heute auf psychologische Aspekte einzugehen, indem wir irgendwie so ein bisschen auch belegbare Dinge mitnehmen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie du und ich aus der Folge heute rausgehen. Und wir springen jetzt mal rein. Ich weiß gar nicht, es macht gar keinen Sinn, also wir werden definitiv Beispiele nehmen, in Bezug auf was irgendwie schiefgelaufen ist, aber heute soll es gar nicht so unbedingt darum gehen, was bei uns im Leben schief läuft, da nehmen wir euch ja schon seit 7 Jahren mit, was gut und schlecht läuft, sondern es geht wirklich einfach nur vermehrt darum, dass wir uns einige Dinge nicht mehr anhören können, wenn es uns nicht gut geht, und zwar dieses, ach, das wird schon, oder ja, ach, reiß dich zusammen, ach, morgen ist ein neuer Tag und dass uns Dinge gesagt werden, die einfach nicht stimmen, eben das mit der sogenannten emotionalen Suppression heißt das nämlich in der Psychologie.
Unterdrückung.
Und das ist ganz einfach, genau, unterdrückte Gefühle. Und unterdrückte Gefühle wollen wohin? Die sind ja nur unterdrückt, das sagt ja schon die Beschreibung. Die wollen immer, immer raus. Und es gibt so viele psychisch kranke Menschen, die einfach nur nie gelernt haben, dass diese Gefühle eben raus sind. Und das äußert sich wie aus? Ich habe Morbus Crohn. Ich habe seit 15 Jahren diese Diagnose Morbus Crohn und Gott sei Dank äußert sie sich bei mir mittlerweile viel, viel, viel weniger aus. Aber man sagt ja irgendwie auch, dass es nicht nur genetisch bedingt ist, sondern auch Morbus Crohn, chronische Erkrankungen, dann kommen, wenn der Körper nie gelernt hat, nach außen etwas rauszulassen. Das heißt, mein Magen hat was gelernt seit der Kindheit, dass es okay ist, genau, Magengeschwüre in mir auszulösen und mich lieber auf den OP-Tisch zu schmeißen, jetzt mal dramatisch gesagt, ist aber Fakt, ist passiert, statt einfach über Gefühle zu reden.
Und wenn man, das Ding ist ja, das ist ja genauso wie abends beim Einschlafen, wenn du den ganzen Tag müde bist und dich dann abends hinlegst und das Gefühlskarussell und das Gedankenkarussell plötzlich anfängt wieder zu rattern, sind das diese unterdrückten Gedanken, die man den ganzen Tag vielleicht nicht zugelassen hat und am Abend legen die dann richtig los und dann hast du schon wieder eine Nacht, die dich komplett auseinandernimmt und diese Gedanken schleichen sich einfach ein wie Eindringlinge. Und je mehr du versuchst, sie zu unterdrücken, umso mehr kommen sie raus. Früher oder später werden die Gefühle sowieso immer rauskommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gar nicht weiß, ob ich jemals meine Gefühle unterdrückt habe. Aber ich glaube schon, weil wenn ich mit bestimmten Personen oder mit bestimmten Wortlauten oder Redewendungen zu tun habe, kriege ich direkt Krallen. Und das ist eigentlich für mich ein Gefühl von, ich glaube, ich wurde unterdrückt, vielleicht gar nicht so bewusst, wie du es vielleicht sagen kannst, aber ich wurde irgendwie gezwungen und wenn jetzt irgendwie sich etwas wie ein Zwang anfühlt, dann raste ich innerlich komplett aus und kann es eigentlich gar nicht mehr steuern, weil das einfach das Fass zum Überlaufen bringt.
Absolut.
Und unterdrücken ist immer schlecht, egal ob es aufs Klo gehen ist oder die Gefühle.
Und das Paradoxe daran ist, wir beschäftigen uns dann so sehr mit diesem, ich muss die Gefühle unterdrücken, dass die, also das ist ja auch schon Arbeit und das steckt, das kostet unfassbar viel Energie und Kraft und auch Gedanken, sie irgendwie da unten zu behalten, wo auch immer, und nicht an die Oberfläche zu lassen und bloß nicht sichtbar zu machen. Und das erklärt ja auch, warum zum Beispiel Menschen, die Gefühle nicht zeigen, häufiger als Symptom Erschöpfung haben, dass sie einfach erschöpft sind. Genau das Gleiche mit einem Burnout. Neben meiner chronischen Erkrankung habe ich auch einen Burnout gehabt und ich war vor 5 Jahren in einer Therapie. Das habe ich nie verheimlicht, weil ich total schön fand, dass mir diese Therapie irgendwo geholfen hat und ich drüber gesprochen habe und alles einfach nur auf die Oberfläche gebracht habe. Das heißt wirklich, die Therapie hat mir nicht geholfen, weil sie mir Lösungen gegeben hat, sondern die hat mir geholfen, weil ich endlich dem ganzen Raum gab zu reden. Und das ist so, so wichtig. Und eine Sache passiert halt auch noch mir zum Beispiel, wenn ich mich damit beschäftige, blöde Gedanken oder Tränen zu unterdrücken, kostet das so viel Kraft schon wieder, dieses, nee, du darfst heute nicht traurig sein und dann denke ich doch die ganze Zeit daran, dass ich nicht traurig sein darf und dann bin ich aber wieder traurig und das ist ein Paradoxon, weil ich dann ja daran denke, nicht traurig zu sein und dann bin ich's. Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
Anstatt vielleicht mal einen kürzeren Weg zu nehmen und einmal kurz innezuhalten und in sich zu gehen. Ja. Und
was nicht einfach ist. Also ich muss wirklich sagen, wir sagen das jetzt gerade so, wir sind aber gerade erst mit 35 dabei, genau das zu lernen. Ich muss sagen, in den letzten 3-4 Jahren habe ich angefangen, das zu machen. Vor allem in meiner letzten Ex-Beziehung von vor 2 Jahren, die mich immer noch bis heute schmerzlich begleitet und seitdem irgendwie immer noch in mir sowas von kaputt gegangen ist. Nichtsdestotrotz habe ich da gelernt, dieses offene und Gefühle zeigen und liebevoll sein und da hat mir irgendwie nochmal bestätigt, dass genau das gut tut, weil ich zumindest nichts habe, wo ich das Gefühl habe, ich bereue etwas nicht gesagt oder nicht getan zu haben, weil ich gelernt habe in dieser Beziehung, Dinge irgendwie an die Oberfläche zu lassen. Und das ist eben auch, egal wie schmerzhaft das ist einfach etwas, was man lernen muss. Und da sind wir noch dabei. Und das ist auch gar nicht mal so einfach, muss ich leider sagen.
Und wir sprechen ja auch immer darüber, dass wir uns wundern, warum ältere Menschen so frustriert sind und alle mal direkt anschreien, egal ob es über die rote Ampel ist, ob es die tangiert oder nicht. Aber je älter Menschen werden, umso mehr umso weniger Toleranz haben Menschen. Und das kommt daher, weil wir einfach in einer Gesellschaft groß geworden sind, in der man sich benehmen soll, korrekt sein soll, nicht aufmüpfig sein soll, nicht auffallen soll, bla 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 bla. Und diese Emotionen sind nicht verarbeitet, sie verschwinden nicht und sie lagern sich einfach ab.
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, wenn man das Waschbecken das ganze Leben lang nicht wäscht, putzt, dann gibt es auch Kalkablagerung und irgendwann kannst du die einfach nicht mehr entfernen, weil es einfach so festgefahren ist, dass wenn du die Dinge ständig in dir kochst, ständig in dir hältst, ständig alles in dir blubbert, es kommt auf jeden Fall raus. Und die einzige Person, die am meisten darunter leiden wird, ist du selbst.
Ja.
Nicht die anderen.
Nee, eben. Und dieses Ablagern, geiles Beispiel mit der Kalkablagerung, das ist wirklich so, dass du das schwierig abbekommst und das Gleiche passiert ja in dem Körper. Der Körper speichert das alles, wie du es gesagt hast, und
macht ein Trauma draus.
Macht ein Trauma draus, und das kommt auf jeden Fall früher oder später raus, und der Körper wird dafür sorgen, weil ja. Der Körper ist quasi dein Trichter, dass alles, was im Kopf passiert, durch den Körper rausgeht.
Und du hast das zwar jetzt gerade schon gesagt mit den körperlichen Auswirkungen, aber ich muss wirklich sagen, das habe ich in meiner Familie so krass erlebt. Mein Vater war zum Beispiel immer einer, der immer durchgezogen hat und nie Gefühle gezeigt hat und immer einfach nach vorne geschaut und nie zurückgeblickt. Und der hat immer gesagt, Psychologie, ach so ein Quatsch. Und der Einzige, der mir helfen kann, bin ich selbst. Und Psychologie ist ja alles so ein Krimskram, so ein Shishi. Nee, brauche ich nicht. Psychologen brauchen nur Leute, die psychisch krank sind. Nee, also als allererstes braucht jeder einen Psychologen, weil ich glaube, dass wir alle Themen haben, über die gesprochen werden sollte mit jemandem, der ein fundiertes Wissen hat. Und bei meinem Vater war das dann so, dass er so richtig krass auf die Schnauze gefallen ist mit seiner kompletten Existenz. Und er dann plötzlich in eine Depression verfallen ist und nicht wusste, wie er damit umgehen soll, weil er einfach sein ganzes Leben nie zugelassen hat, über solche Gefühle nachzudenken. Und er musste dann tatsächlich mehrfach zu einer Kur, wo die sich spezialisiert hat auf Psychosomatik, also Psyche, die sich auswirkt auf den Körper, ob es jetzt Depressionen sind oder mit dem Fuß die ganze Zeit wippen oder Krämpfe in den Beinen oder Kopfschmerzen oder auf einmal ist die Gesichtshälfte taub. Das sind alles Dinge, die von der Psyche kommen. Und nur weil wir Energien und Psyche nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht stattfindet. Und ich finde das nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Schmerz einfach zulassen, damit wir ein Ventil finden, Anspannung und Erschöpfung irgendwie loszuwerden, auch wenn es anstrengend zu sein scheint. Aber es, so wie du eben gerade schon gesagt hast, rauszulassen ist auf jeden Fall anstrengend, aber weniger anstrengend, als es in dir zu speichern und irgendwann komplett auszurasten. Bei meinem Vater war das so, er hat es gespeichert, er hat es selber nicht gecheckt und irgendwann ist er dann in der Psychosomatik gelandet und musste mir dann beichten und mir dann gestehen, dass er jetzt plötzlich doch daran glaubt, dass es sowas wie eine Depression gibt und dass solche Verstimmungen nicht einfach nicht ernst genommen werden sollten, sondern dass man sich darum kümmern sollte, wenn man Themen hat, die nicht verarbeitet wurden. Und ja, auf einmal sitzt er beim Psychologen und muss zugeben, dass das alles wahr ist.
Naja, und früher war das ja ein bisschen anders bei der Generation. Zum Beispiel die Amis, für die ist das ganz normal, dass wirklich jeder, nicht jeder Zweite, sondern jeder einen Therapeuten hat. Und die nutzen das völlig aus. Und auch wenn das vielleicht irgendwo ein Trend geworden ist dort und hier Gott sei Dank noch ernst genommen wird, ist das eine Sache, die einfach heutzutage immer noch so ein bisschen belächelt wird. So, ja, ich als angehender Coach
bin schon... In Deutschland?
Ja, bin auch wahnsinnig gespannt, weil auch dieses Thema, ja gut, ich habe einen Coach, einen Life-Coach mir gegönnt, könnte man doch sofort denken, oh mein Gott, du weißt nicht, wie du dein Leben im Griff behalten sollst. Nein, muss es ja auch gar nicht. Ich weiß ganz genau, wie ich mein Leben kontrolliert im Griff behalte und über alles irgendwie wache. Und nichtsdestotrotz hat mich das nicht bewahrt, eben diesen Burnout zu haben.
Und ich finde es richtig krass, weil wenn man sich mit Coaches auseinandersetzt, also ich hatte ja noch nie psychologische Betreuung, aber ich habe es mir immer gewünscht und hatte dann ja mal einen Coach für ein paar Wochen und fand es total krass, wie diese Person, die mir eigentlich fremd ist, mir einfach ganz normale Fragen gestellt hat und ich aber so zurückgeworfen wurde in meine Muster, Traumata, was auch immer, dass die einfachsten Fragen mich total getriggert haben und daran sieht man, ich meine, wir haben alle Themen, die verarbeitet sind und nicht verarbeitet, wir haben ja gerade schon eben gesagt oder uns gegenseitig gefragt, ob wir wissen, was uns gut tun würde und oftmals sind wir ja so Schlauberger und denken ja, dass wir es wissen würden. Ja. Dabei wissen wir es überhaupt gar nicht. Weil wenn dann nämlich eine Person kommt und dich auf einmal fragt, was war denn deine Lieblingsfarbe und deine Lieblingsblume in der Kindheit, fängst du auf einmal an zu heulen wie ein Schlosshund und kannst es aber keinem erklären, woran das liegt. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, sich jemanden zu holen, der dich einmal charakterlich auseinandernehmen kann und dir das vielleicht fundiert irgendwie einkategorisieren kann, damit man damit klarkommt.
Naja, und es passieren beim Coaching oder Therapeuten eben Dinge, die du so in dem Alltag nicht passieren lässt.
Yep.
Das eine ist, du sagst, obwohl es eine fremde Person war, ich behaupte, weil es eine fremde Person war, weil vielleicht du dich nicht mehr traust, bei der Mama, bei der besten Freundin, bei dem Chef dich auszuheulen. Und weil du die Person nicht kennst, öffnest du dich nochmal anders. Ob es mehr oder weniger ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall anders. Und das öffnet dir einen anderen Raum. Und dann sind Coaches und Therapeuten geschult, genau die richtigen Fragen zu stellen. Wenn du mir sagen würdest, du hast das und das Problem, werde ich definitiv direkt wissen, welche drei Fragen ich dir stellen kann, damit du selbst über das Problem nachdenkst. Ja. Keiner wird dir die Lösung geben, aber die Coaches können dir die richtigen Fragen stellen. Und das kann ganz gut helfen.
Und ich finde das ganz interessant, dass du das so sagst, weil du jetzt nach deiner Coaching-Ausbildung, ich habe das Gefühl, dass du mit so Trauer oder mit dem Thema Überforderung oder sowas anders umgehst und dass du dir selbst vor allem, also ich meine, spätestens seitdem wir den Podcast haben und uns auch über solche Themen informieren und uns damit auseinandersetzen, Woche für Woche, ich finde das ganz interessant, dass dein Wortlaut eigentlich immer jetzt ist, dass Gefühle da sind, um gefühlt zu werden. Mhm. Und dass du sowas sagst wie, ich darf gerade traurig sein. Also einem das, sich das selbst vielleicht zu erlauben, weil das jetzt gerade, weil wir jetzt gerade in der Trauerphase sind, ist es jetzt erlaubt, traurig zu sein. Und wenn du nicht mehr traurig bist, dann ist die Trauerphase zu Ende. Du brauchst ja keine Deadline setzen. Und du musst nicht sagen, ich bin traurig, weil das klingt irgendwie so negativ, sondern du darfst dir ruhig sagen, ich darf gerade traurig sein und ich muss mir die Zeit nehmen, ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um vielleicht am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats nicht mehr so traurig zu sein.
Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie diesen Satz damals auch von meiner Schwester mitgenommen, geklaut, weil sie mir ganz oft gesagt hatte in dem letzten Jahr, was ich wirklich, das für uns beide sehr, sehr schwierig war, nichtsdestotrotz, obwohl wir dachten, ein Traumleben gelebt zu haben, hat meine Schwester ganz oft gesagt, oh Mann, es darf jetzt auch schön werden, es darf auch ruhig werden, es darf friedlich werden, du darfst jetzt auch Liebe finden, du darfst auch den Schmerz loslassen und du darfst gleichzeitig glücklich und traurig sein. Und sie hat das so oft gesagt, dass sich das irgendwie wirklich durch die Coaching-Ausbildung, dass sich nochmal befestigt und manifestiert hat. Und das ist wirklich genauso, wie du sagst, dieses ich bin traurig, klingt so, oh Gott, das ist ja was Negatives.
Ja, als müsste man es loswerden.
Als müsste man es loswerden. Mhm. Und wenn du sagst, ich darf gerade traurig sein und wir dürfen jetzt gerade weinen und wir dürfen den Gefühlen Erlaubnis und Raum geben. Mm. Und das ist so schön und das fühlt sich für mich wirklich nicht mehr und das ist so verrückt, als hätte ich mich gedreht und gewendet um Millionen Grad, weil es fühlt sich so richtig auf einmal an und ich habe mich selbst nicht mehr verurteilt fürs Weinen. Wir haben so viel geweint die letzten Tage und es ist irgendwie, Leute, ich habe geweint, weil ich irgendwie einen Cheesecake nicht bekommen habe, weil der ausverkauft war, einfach nur, weil sich Gefühle angestaut haben und Veränderungen im Leben sich ergeben haben. Und egal, wie dramatisch und nicht dramatisch ist, es darf uns wehtun.
Ja.
Und bei einem ist es der Cheesecake, bei dem anderen ist es vielleicht irgendwas in der Familie. Und das ist einfach etwas, was wehtut. Und es muss gar nicht so irgendwie Schlimmes sein, aber es ist etwas, was irgendwie in einem Körper schludert und dann braucht das manchmal
schludert
und dann braucht das manchmal nur so ein Tröpfchen Wasser, Wässerchen und ohne Alkohol leider und schon kommen die Gefühle hoch. Und ich hatte ja zu Beginn erwähnt gehabt, was Anni und ich besonders dolle hassen ist, und wir nennen das jetzt mal Toxic Positivity, das ist tatsächlich ein Begriff. Und wir rasten ja gefühlt aus, wenn man uns diesen Raum, du glaube ich sogar mehr als ich, ich steige da jetzt mittlerweile immer mehr und mehr rein, wenn ich jetzt zu dir komme und
sage, stell dir vor, du bist frisch getrennt.
Oh mein Gott. So, und ich gehe durch einen Heartbreak durch. Und Leute dann sagen, bleib positiv, du bist so stark. Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr hören, dieses du bist so stark.
Ja,
weißt du,
wie oft, schlimm, ne?
Oh mein Gott. Ja. Ich sag dann, boah, ich will nicht mehr stark sein. Ich will ein Crybaby sein. Ich will das nicht mehr. Wir haben zu Beginn des Jahres gesagt, wir beide wollen nicht mehr the strongest warriors sein, sondern wir wollen mal lernen, wie schwierig das sein kann mit 1 Million Euro auf dem Konto.
Nee, schön, dass man es immer wieder schafft.
Also, und alles, das Einzige, was ich vielleicht ertrage, ist, alles passiert aus einem Grund. Den Satz hasse ich, aber ich glaube daran, dass Dinge wirklich aus einem Grund
passieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was unserem Leben erhält.
Total. Nichtsdestotrotz gibt es irgendwie, sowas wie, andere haben es schlimmer.
Ja.
Du sagst ja immer, dass du dir selbst damit Abhilfe verschaffst, indem du sagst, okay, anderen geht es wirklich schlimmer und dann vergleichst du, dann geht es dir besser. Wenn ich das höre, anderen geht es schlimmer, raste ich innerlich aus.
Ey, das ist aber nochmal eine andere Sache, wenn jemand von außen das sagt.
Ja,
also bei mir ist das ja immer so, wenn ich unten am Fahrstuhl stehe und meine Wohnung ist im 5. Stock, dann denke ich mir, okay, ich pinkel mir gleich in die Hose und dieser Fahrstuhl braucht echt lange, aber dann denke ich mir, nee, andere haben vielleicht ein gebrochenes Bein und dann wäre es halt echt beschissener.
Stimmt.
Also ich versuche mir das dann irgendwie immer so zurechtzulegen, dass ich meine eigene Situation vielleicht nicht so ganz miserabel fände, aber wenn jemand anderes kommen würde und mit seiner Hand auf meine Schulter klopft und dann sowas sagt wie, nee, der Nächste kommt schon noch. Oder du andere Mütter haben Lübe? Auch schöne
oh
Söhne.
Gott, bitte
oder das schaffst du schon. Oder andere haben es schlimmer. Dann denke ich mir, die Audacity. Vorsichtig.
Ja.
Vorsichtig.
Und das Traurige daran ist, dass wir dann schon wieder, weil wir gerade vom Raum gesprochen haben, das lässt ja wirklich dann gar keinen Raum, diese Positivität. Klar, es kann für einen Moment einem gut tun, aber du vernachlässigst schon wieder dann das, was du eigentlich fühlst und denkst. Und das ja. nimmt diesen Raum weg für das, was wirklich real und wirklich da ist.
Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn man mit Leuten über seine Probleme spricht, weil das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an Klugscheißerei oder Leuten Tipps geben. Wenn es einem wirklich gerade schlecht geht und man Leute im Umfeld hat und man man hat jemanden im Umfeld, dem es schlecht geht, finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn man supportive sein möchte, dass man erstmal klarstellt, ob diese Person unterstützende Worte hören möchte oder einfach nur sich an die Schulter lehnen möchte, um zu weinen. Weil ganz oft, also ich hatte letztens ein Telefonat mit meiner Mutter und dann hat die mir da irgendwie einen Katalog an Fragen gestellt und sie meint das total hilfsbereit, konstruktiv. Und ich habe das unfassbar destruktiv wahrgenommen und dachte mir, sag mal, brennt dir eigentlich der Helm? Ich möchte jetzt einfach nur gerade, dass du mir sagst, dass alles okay wird, dass es am Ende für alles vielleicht eine Lösung gibt und dass wir die Dinge Tag für Tag angehen, die dich gerade stören. Aber stattdessen hat meine Mutter mich mit ungefragten Tipps versorgt und mit ungefragten Ratschlägen, die ich niemals angefragt habe und auch niemals hören wollte. Und ich bin am Telefon komplett ausgerastet. Deswegen, Leute, wenn es euch schlecht geht, dann sendet vielleicht auch die richtigen Signale an eure Freunde, Familie, Bekannte, dass ihr jetzt vielleicht einfach nur traurig sein wollt und akzeptiert, dass ihr nicht direkt Hinweise und Ratschläge von außen annehmen müsst, weil keiner lebt in eurer Haut und niemand ist ihr. Und es ist okay, dass man jetzt einfach gerade mal in seiner Alles-ist-Scheiße-Phase ist.
Und ich muss dazu sagen, wenn ich sowas höre, fühle ich mich noch unverstandener. Und ich bin ja mal sehr vorsichtig, wem ich was erzähle. Wenn ich jetzt hier bei dir anfange zu heulen, musst du mir gar nichts sagen. Du kannst mir auch eine Ohrfeige geben und ich weiß, dass ich verstanden werde. Wir sind auch Freundinnen, wo wir uns gefühlt einmal im Jahr vielleicht umarmen, weil einfach der andere Support wichtiger ist. Und da musste ich gerade einen Moment denken, wo ich einem Typen, mit dem ich irgendwie gerade erst uns kennengelernt haben, gesprochen habe und ich erzählt habe, dass alles irgendwie doof ist und ich gerade nicht weiß, und der hat A, weil er mich noch nicht so gut kennt, solche Sätze von sich gegeben. Und B, habe ich mich in den Momenten, und habe ich mich gerade voll zurückversetzt gefühlt, immer gedacht, so, boah, der versteht mich nicht und ich fühle mich zu ihm nicht hingezogen dadurch, dass er mich nicht versucht, zumindest zu verstehen und nochmal nachfragt, zwei Fragen stellt und zumindest versucht, irgendwie meine Situation mitzunehmen oder zu verstehen und zu helfen, zu supporten, da zu sein, sondern der hat dann gesagt, ach nein, du weißt doch, alles wird wieder gut. Und ich dachte, oh, jetzt fühle ich mich blöd. Ich fühle mich dann richtig blöd, dass ich meine Gefühle gezeigt habe, was mir ja sowieso schwer fällt. Mhm. Und dann bin ich aus dem Telefonat und gefühlt rausgegangen oder aus dem Gespräch und habe mich gefühlt, als wäre ich so eine weinerliche Bitch, die gar nicht hätte Gefühle zeigen sollen, weil er hat ja gesagt, alles wird gut und das ist ja eine Lappalie. So, er hat das irgendwie so ein bisschen runterdegradiert.
Nee.
Und das fand ich so schade, weil ich mich dadurch auch absolut ihm entfernt habe und mich einsam oder alleine gefühlt habe in dem Moment. Und stell dir vor, jeder
würde das machen. Und er dachte, er war supportive, ne?
Ja, der dachte ganz sicher, er war supportive.
Ja.
Nee, aber diese Sätze machen einfach den Schmerz irrelevant.
Versuchen es zu relativieren.
Ja, die machen das Gefühl irgendwie, dass du das fühlst, so ein Problem.
Ja.
Und nicht deine eigentliche Situation. Das geht ja dann irgendwie gar nicht mehr um diese Situation. Das finde ich auch sehr schade, weil das Problem ist es scheißegal. Für mich ist vielleicht hinfallen auf der Straße und alle sehen es kein Problem. Für dich könnte das Peinlichste überhaupt sein. Mhm. Und ich habe gar kein Recht zu beurteilen, ob du darüber traurig sein darfst oder nicht.
Und am Ende des Tages fühlst du dich noch einsamer.
Ja, absolut. Und das ist so schade.
Ja.
Und haben wir ja schon gesagt, will ich trotzdem nochmal hier betonen, dass eben eine Veränderung erst entsteht, wenn wir diese Gefühle durchgefühlt haben und durcherlebt haben. Und wenn diese Gefühle genau anerkannt wurden. Und das ist von dir, das Wichtigste ist, dass du sie anerkennst, nicht der Gegenüber. Aber natürlich hilft das, wenn der Gegenüber das nicht irgendwie invalidiert, sondern irgendwie auch anerkennt und genauso für wichtig empfindet, zumindest in dem Moment, wo du da bist und nicht wegdiskutiert wird. Und
Das ist das Schlimmste. Das ist, gerade du hast du diskutieren gesagt, ich hasse das, so wie du gerade schon gesagt hast, dass man dann sich in einer Verteidigungsposition befindet, in der man darüber diskutieren muss, wie man sich jetzt gerade fühlt. Wenn du sagst, du fühlst dich gerade schlecht und der andere sagt, nee, ach, ist doch nur halb so wild.
Woher nimmt er sich das Recht?
Woher weiß die Person, in welcher Lebenslage ich jetzt gerade bin? Wie kann diese Person jetzt gerade darüber bestimmen, wie ich mich jetzt gerade fühle? Wenn ich mich jetzt gerade schlecht fühle, dann fühle ich mich jetzt gerade schlecht. Und wenn ich mich gut fühle, fühle ich mich gut. Aber keiner kann dir den Rahmen geben.
Nee.
Darf er nicht.
Nee, darf er nicht. Und deswegen ist das irgendwie Menschen, die da nicht für dich da sein können, dann ist es vielleicht schon fast besser, irgendwie alleine im Bett einen Film zu gucken, wo du dich mehr verstanden fühlst, gefühlt oder mit die Mutti anzurufen.
Voll.
Und dieses, oh nee, das ist schon okay, ist nicht das, was wir brauchen im Moment. Was wir brauchen ist, ich sehe dich, du darfst, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du so fühlst und das ist völlig fein, dass du so fühlst.
Ja.
Daher, das war das Thema Toxic Positivity und es existiert wirklich und ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie etwas sein kann, was einem so wehtun kann von Freundschaften.
Ja.
Und was auch super spannend ist, und das haben wir auch im Coaching damals gelernt, ist dieses sogenannte ACT, das ist Sitting with Discomfort.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen sage ich, dass die ganze Zeit Gefühle werden, müssen gefühlt werden, weil wir das nämlich damals auch im Coaching
hatten. Oh mein Gott, ich bade in meinen Gefühlen. Ja. Ich kann das gar nicht anders machen. Ich wälze mich in den Gefühlen, bis ich nicht mehr kann und bis ich an ihnen selbst erbreche, weil ich mich selber nicht mehr ertragen kann.
Ja, und das ist aber eigentlich ganz gut. Ich habe immer gelacht oder wir lachen bis heute immer noch, dass alle Geschichten, die du erlebst, ich mindestens 17 Mal höre, weil ich meistens dabei bin. Bei den letzten 23 Mal, die du erzählst, vielleicht nicht, weil ich dann am Telefon nicht klebe, aber ich höre alle Geschichten und ich finde es spannend manchmal, wie gleich sie sind oder wie verschieden du das anderen Menschen erzählst, je nachdem, wie viel du der Person erzählen möchtest. Mm. Und gleichzeitig ist das habe ich früher, als wir uns kennengelernt haben vor 19 Jahren, nicht ganz verstanden, weil ich mir dachte, boah, wie viel kann man von der eigenen Seelenwelt Menschen erzählen, weil ich mir dachte, boah, das ist doch nicht okay, ich kann doch nicht so viel erzählen, dass ich leide und jetzt wissen 10 Leute, dass ich leide.
Als würdest du Ballast ablassen bei Menschen, die es nicht verdient haben, deinen Ballast zu hören.
Und oder dass sie denken, was für ein Schwächling das ist, die Marina.
Oh.
Und du hast mir wahrscheinlich etwas wirklich Krasses gezeigt, dass das okay ist, dass das zu erzählen, weil ich gemerkt habe, du hast es nicht erzählt, um deinen Ballast abzuladen, sondern du hast etwas gemacht, während du erzählst und das ist einfach verarbeiten.
Ja.
Das ist dein Weg, deine Gefühle zu verarbeiten. Bei mir ist das Schweigen und ich bin schon besser dran geworden, aber ich bin trotzdem die Person, die in mein Kämmerchen geht und alleine lieber in mein Kissen weint, je nachdem mit wem und bei wem ich bin. Es ist schon besser geworden, ich mache es vielleicht nur noch 2 von 5 Malen.
Ja.
Trotzdem ist das einfach mein Weg und wenn mir das hilft, dass mich keine Leiden sieht, dann ist das so. Und wenn es dir hilft, 20 Mal das zu erzählen, dann ist es genau richtig für uns beide.
Exakt.
Und bei diesem Sitting with Discomfort suchst du dir eben diesen Weg aus, der dir gut tut. Hauptsache, du nimmst deine Gefühle wahr und du leidest. Das klingt bescheuert, aber du leidest in dem Moment. Lass dieses Leiden kurz zu, lass die Tränen zu, lass dieses Erzählen und alleine sein zu. Alles, was du fühlst, fühl das einmal ganz, ganz dringend dolle.
Auch wenn es wirklich richtig fette Badewanne mit Gefühlen
ein. Ja, beobachte deine Gefühle, ohne sie zu bekämpfen und zu verdrängen in diesem Moment.
Ja.
Und was du danach tun kannst, ist, nachdem sie ja alle raus sind, vielleicht hast du ja auch so lange geweint, dass du auch gar nicht mehr kannst, das ist okay. Das ist völlig okay. Nimm einen kleinen Abstand zu den Gedanken. Vielleicht passiert das sogar automatisch.
Oh, du sagst ja auch manchmal, wenn du an dem Punkt angekommen bist, also wir nach jeder Trennung, die wir ja hinter uns hatten, fragen wir uns ja auch, wie wir damals heulen konnten.
Über diesen Hurensohn.
Und heutzutage lachen wir uns tot.
Ja.
Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du den Abstand gewonnen hast, wirst du dir sagen können, it's not that deep.
It's not that deep, ja. Ich könnte jetzt schon sagen, oh mein Gott, was habe ich damals an dem und dem gefunden oder was habe ich an dem Job gefunden, wie habe ich zugelassen, dass meine Familienmitglieder mit mir reden und. Und das versteht man dann später, weil man einfach voller Emotionen ist. Nichtsdestotrotz ist es valide, das, was man empfindet. Und was man bei diesem Abstand noch machen kann, ist, die Gedanken so ein bisschen Um zu switchen.
Um zu formulieren, ne?
Um zu formulieren. Weil davor hast du dir vielleicht die Zeit genommen, deine 2 Stunden in der Badewanne alles voll zu weinen. Und du hast dir gedacht, oh Gott, ich bin ein Versager, ich habe alles kaputt gemacht, der wird mich nicht mehr lieben, ich finde niemals wieder einen Job, ich kann nie wieder reisen, meine Finanzen sind furchtbar. Nimm die einfach alle so, wie die sind, die Sätze. Und dann kannst du diesen Gedanken so ein bisschen in einen Gedanken umwandeln.
Ja.
Und dann gibst du dir selber zu und sagst das, oh, ich habe gerade diesen Gedanken gehabt. Und der Gedanke vorher war, ich bin ein Versager, aber ich habe den Gedanken, das war ein Gedanke, dass ich ein Versager bin. Das ist nur ein Gedanke.
Ja.
Das muss gar nicht stimmen. Und ich habe ja neulich in den letzten Folgen schon erzählt, dass wenn du mich fragen würdest, gib mir einen Motivationssatz oder einen Tipp fürs Leben, wäre mein Tipp,
leck mich am Arsch.
Das. Und der zweite wäre, glaube deinen Gedanken nicht.
Ja.
So, und das befolgt mich schon so eine lange Zeit. Und ich sag das ja immer wieder, es ist nämlich psychologisch bewiesen, dass die ersten 90 Sekunden, nachdem dir irgendwas widerfahren ist, die sind, wo Emotionen echt sind. Alles, was nach 90 Sekunden passiert, ist einfach nur deine Gedankenwelt und dein Gehirn und die Bitch-Hälfte, die dir sagt, oh, guck mal, weißt du noch, vor 90 Sekunden dachtest du noch, du bist ein Versager. Ich erinnere dich daran, dass du ein Versager bist. Aber alles, was nach diesen 90 Sekunden passiert, sind nicht mehr die echten Emotionen, sondern klar bist du immer noch verletzt, aber es sind nicht mehr die echten. Dein Gehirn ballert dir nochmal gemeine Sachen dazu. Und deswegen darfst du dann sagen, weißt du was, das war ein Gedanke, der gesagt hat, ich bin ein Versager. Das war ein Gedanke, der gesagt hat, ein Mann wird mich niemals mehr lieben, weil die Beziehung zu Ende ist.
Ja.
Du darfst einfach sagen, du lügst.
Und ich finde das ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen für mich gelernt habe, wenn wir uns in einer Krise befinden, dann fühlt es sich an, als würde jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche um uns herum eine massive Lawine ausbrechen, als würden wir konstant überschüttet werden von negativen Ereignissen, negativen Gedanken und absolut alles ist gerade scheiße und nichts läuft nach meinem Plan und nichts läuft positiv für mich. Aber oftmals ist es ja dieses eine Geschehnis, was passiert ist, und da knüpfe ich so ein bisschen an deine 90-Sekunden-Regel an. Manchmal ist es ja ein Geschehnis, was nicht jeden Tag und nicht den ganzen Tag passiert. Der Schmerz ist jeden Tag und den ganzen Tag da und man soll darin sitzen. Aber wenn man irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo man sich denkt, hey, es passiert ja nicht. Also weil ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der Situation, ich gehe bei Aldi rein und ich sehe irgendwie nur noch vergammelte Kirschen. Das macht mich traurig und ich denke mir, alles läuft irgendwie zu meinem Nachteil. Keiner liebt mich oder ich finde mein Lieblingsdeo im Drogeriemarkt nicht. Oder der Käse im Kühlschrank fängt an zu schimmeln und dann projiziere ich natürlich mein Gefühl der Misere auf alles, als würde alles um mich herum zusammenbrechen. Aber das ist ja im Endeffekt eine Projektion von diesem Gefühl, was du dann in den ersten 90 Sekunden hattest. Du glaubst, dass die Welt gerade zusammenbricht, aber es bricht ja nicht jede Sekunde, jede Minute alles um dich zusammen. Und wenn man irgendwann an dem Punkt angekommen ist, zu verstehen, dass nicht jeden Tag aufs Neue dir irgendetwas Böses passiert, weil du diejenige bist, die alles Schlechte verdient hat, dann schafft man es vielleicht auch irgendwann aus diesem Selbstmitleid raus und akzeptiert vielleicht, dass das Leben jetzt gerade nicht nur Kacke ist, sondern dieses Kackgefühl, was in dir sitzen darf, ist eine Momentaufnahme, aber das bedeutet nicht, dass dein Leben gerade grundsätzlich an allen Ecken und Kanten komplett scheiße ist.
Und während du dich bei Aldi über die Kirschen beschwerst, darfst du ja trotzdem dein Leben weiterleben.
Ja.
Du darfst ja trotzdem weitergehen, du darfst trotzdem den nächsten Schritt machen und das ist auch Akzeptanz. Du darfst leiden, aber du darfst gleichzeitig auch das andere empfinden, was wir zu Beginn
schon gesagt haben. Du darfst leiden und trotzdem zum Nageltermin gehen.
Ja, du darfst lachen heute über den Film, weil du eine Komödie schaust und du darfst trotzdem mit Tränen einschlafen, weil das dir alles immer noch einen Schmerz bereiten könnte.
Ja.
Und was ich auch sehr spannend finde, ist natürlich auch eine Art Selbstmitgefühl.
Ja,
sei lieb zu dir selbst, tu dir was Gutes, geh zu diesem Nageltermin, dann meinst du halt dort, das geht dir nicht weg.
Ja, kauf dir Eis.
Und wir sagen ja auch immer, dass wir dieses Wort optimieren nicht mehr hören können. Und es ist wirklich so und wir wissen, dass wir wachsen sollten und tun werden und müssen und wir optimieren uns, wir werden besser und schneller und keine Ahnung was. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was zum Beispiel hier Fehler Platz sein könnte. Nicht muss, vielleicht hilft dir das, weil das pusht dich aus dem Bett, aber selbst mit Gefühl finde ich viel, viel wertvoller an solchen Stellen, als dich zu optimieren, weil das macht dich irgendwie, Das macht dich irgendwie resilienter.
Verständnisvoller. Für dich selbst.
Ja.
Und wir sagen ja auch ständig, was würdest du dir als deine eigene beste Freundin sagen, ne?
Ja.
Wir sollten uns so behandeln, als wäre unsere eigene beste Freundin.
Ja, was würde sie machen? Sie würde dich entweder zum Saufen zwingen oder sie würde mit dir einschlafen bei einem weinenden Heulfilm.
Ja.
Und dieses sanft zu sich selber sein, das ist etwas, was wir manchmal einfach von der Außenwelt nicht bekommen können. Und deswegen ist es völlig okay, dass wir dann lernen, das für uns selbst zu sein.
Ja.
Und was brauchen wir? Was würdest du sagen, was braucht man in solchen Momenten? Haben wir ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Würde ich gerne noch ein paar mehr Sachen mal schauen, ob wir als Empfehlung mitgeben können in solchen Momenten, was man haben könnte, wie zum Beispiel jemand, der einem wirklich zuhört.
Ja, also ich habe keinen Bock auf Lösungen.
Nee, also wer einfach präsent
einfach
ist.
Einfach zuhören,
ne?
Einfach da sein, einfach präsent sein und keine Lösungen finden, weil es wird noch genug Momente geben, in denen es Lösungen geben wird. Und das wird zum späteren Zeitpunkt oder zum richtigen Zeitpunkt dann auch der Fall sein. Aber zuhören ist wirklich Gold wert. Es löst keine Probleme, aber es ist Gold wert, jemanden zu haben, der einfach physisch oder psychisch da ist.
Und das ist ja auch der Grund, wieso wir vor 7, 8 Jahren diesen Podcast gestartet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht die schlauen Weisheiten von uns kotzen, sondern wir wollen einfach jemand sein, wie eine gute Freundin, wo ihr das Gefühl habt, ich bin nicht allein damit. Und das ist auch das schönste Feedback, was wir von euch bekommen haben zu dem Podcast. Weil ja, wir können Ratschläge ergoogeln, wir können Coaching-Ausbildungen machen und wir können von unserem Leben erzählen. Aber am Ende ist nicht ein Ratschlag wertvoll, sondern gehört zu werden, verstanden zu werden. Und das ist wunderwundervoll, jemanden oder etwas, es kann, wie gesagt, es können wir sein, es kann ein Therapeut sein, es kann aber auch ein Buch sein und es kann dann auch dein Lieblingssong sein. Es kann alles sein. Und weil wir ganz viel jetzt auch über den Körper gesprochen haben, will ich das auch nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass wir ihn liebevoll und sanft behandeln. Und den Körper, und wir reden sehr viel über unser Nervensystem im Moment, weil wir merken, dass unser Nervensystem völlig aus den Rudern geraten ist, dass wir den Körper beruhigen, bevor er ausrastet. Und wenn du zum Beispiel irgendwie im akuten Leidensdruck und Schmerz bist, ist dein Nervensystem sowas von am Verbrennen und am Springen, da wird einfach der Kopf kein wird dir nicht Abhilfe verschaffen. Das heißt, du musst Wege finden, wie kannst du dein Nervensystem beruhigen? Und was ich zum Beispiel seit Anfang des Jahres ganz viel mache, ist atmen. Also ich habe damals Meditation gemacht und jetzt hatte ich irgendwie nicht mehr die Geduld, Meditation zu machen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe angefangen, Atemübungen zu machen, die wirklich sofort von Tippen irgendwie auf die Stirn bis geführte Atemübungen, langsames Atmen, irgendwie Wärme, dich selbst umarmen, dich selber streicheln, irgendwie eine Kopfmassage hinlegen mit warmer Decke, Bewegung, aber nicht Sport irgendwie, sondern wirklich langsame Spaziergänge, keine Ahnung, sowas.
Ja,
das gibt
und
alles.
Natur.
Und Natur, ja, spazieren gehen, tanzen, schütteln. Meine Schwester macht das ganz viel, dieses Ecstatic Dance, die schüttelt einfach den Körper. Und das ist einfach etwas, das haben wir vorhin schon gesagt, wie so ein Trichter, wie so ein Ventil, um Sachen rauszulassen.
Ja.
Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Körper mitgenommen wird in einem Leiden. Nicht nur der Kopf leidet, auch der Körper.
Und jetzt gerade sind wir an einem Punkt, an dem wir dieses Spazierengehen und Atmen ganz stark praktizieren. Und wir haben große, große Gedanken, die weit in der Ferne sind, die mit vielen Sorgen behaftet sind. Aber wir versuchen uns ganz aktiv von Tag zu Tag zu hangeln und kleine Strukturen aufzubauen, statt große Pläne zu haben, weil manchmal ist es oder meistens ist es schwierig, das große Ganze anzuvisieren und die kleinen Meilensteine zu übersehen. Deswegen sind kleine Strukturen, spazieren gehen, dir eine gewisse Zeit setzen, dich irgendwo vielleicht anmelden, ob es jetzt ein Töpfern ist oder ein Konzert im Park oder hier in Hamburg gibt es irgendwie eine Lichtershow. Nimm dir kleine Dinge vor oder geh raus und hol dir eine Suppe, was vielleicht für dich so ein bisschen Sinn macht und was dir so ein bisschen ein Gefühl von zu Hause geben kann, ob es jetzt die Suppe ist von deinem Lieblingsrestaurant oder der Spaziergang durch den Park, durch den du immer spazieren gegangen bist. Kleine Strukturen, kleine Impulse sind wichtig und geben dir minimale Anker pro Tag. Aufstehen, rausgehen, essen, nicht als Lösung, sondern einfach als Erinnerung, dass du noch da bist und dass das Leben eine gewisse Struktur hat, weil wir sind alle Gewohnheitstiere.
Ja.
Und wenn wir unserem Gehirn gewisse Gewohnheiten geben, wiedergeben, aufleben lassen, dann fühlen wir uns ein bisschen mehr komfortabel in unserer eigenen Haut.
Mhm. Und schämt euch nicht dafür.
Ja.
Schämt euch nicht dafür, lasst euch von niemandem sagen, dass das etwas ist, was ihr überhaupt fühlen solltet. Denn Scham und dieses Verstecken der Gefühle ist, wie gesagt, anstrengender. Und sagt euch auch nicht so einen Scheiß wie, ich sollte das doch hinbekommen, ich kenne das doch alles und blablabla. Ist alles ein absoluter Blödsinnsmechanismus. Und was ich definitiv wir euch noch mitgeben wollen würden ist, und auch wenn wir noch gar nicht bereit sind, über irgendwelche Neuausrichtungen und keine Ahnung was drüber nachzudenken, weil man muss, wie gesagt, sich diese Zeit nehmen, die man braucht, um zu spüren, was man eben spürt.
Das Leiden muss gelitten werden, ist so.
Ja, und man soll nicht irgendwie zu früh damit anfangen, sich Fragen zu stellen wie, gut, was nehme ich mir jetzt daraus für ein Learning. So, es ist gut, das Learning kommt. Das Learning kommt von alleine. Ihr müsst euch da überhaupt nicht stressen. Und zu einem späteren Zeitpunkt zu sagen, gut, ich werde schon verstehen, warum mir das widerfahren ist, was mir widerfahren ist, ist okay. Aber macht euch das mal nicht zu früh. Seid in solchen Momenten sanfter zu euch und fragt euch nicht, oh, was ist jetzt nach Schema A und B passiert, sondern eher sowas wie, wie fühlt sich das jetzt an, das Thema? Oder was hat sich in mir verändert, ohne dass ich das erwartet und geplant habe? Und wo bin ich vielleicht irgendwo verschoben? Habe ich eine Erkenntnis? Ist da irgendein Wachstum passiert? Horcht in euch rein, ohne zu sagen, so ja gut, das wird schon irgendwie passiert sein, ich werde wachsen und mich optimieren, sondern wirklich so ein bisschen sanfter sagen, ich beobachte mal, was nach diesem Erlebnis in mir als Learning
hängen bleibt, automatisch.
Ja.
Automatisch, ohne es zu erzwingen und ohne Zwangsoptimismus an den Tag zu legen, sondern echte Erkenntnisse und echte Neuausrichtung. Und wenn man nach diesem Erlebnis dann sagt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass A und B keinen Sinn mehr macht, sondern ich bin jetzt bei C und D angekommen, dann ist das authentisch.
Ja, und ihr dürft euch danach, wenn ihr soweit seid, nochmal neu befragen. Ich bin anscheinend echt ein Fragemensch geworden. Was hat sich bei den Werten vielleicht verändert? Du sagst ja jetzt schon wirklich dieses ganze Jahr, seit über einem Jahr, Krisen sind ein Geschenk von einer guten Freundin, die darüber ein Buch schreibt. Sagst du, und ich habe das Gefühl, lebst du das mittlerweile auch, dass man später mal schauen kann, sind Krisen manchmal irgendwie ein Moment, der uns dann doch am Ende gut getan haben könnte und wo wir einfach über uns selbst gelernt haben und ehrlich sogar jetzt erfahren, was trägt uns, wer wir sind. Mhm. War da etwas, was ich mitgeschleppt habe, was ich so aber eigentlich gar nicht brauche? Haben wir vielleicht in den Momenten was losgelassen an Werten, an Planung und einfach so eine Art ehrliche Lebensbestandaufnahme, nennen wir das jetzt, machen. Mhm. Ich sage es nochmal, wenn ihr soweit seid, das gehört überhaupt nicht in den Beginn, aber ganz wichtig trotzdem das mitzunehmen und das nicht als Lösungsansatz, sondern einfach als eine kleine Auswertung, nachdem all die Scheiße passiert ist. Ja. Und ich würde super gerne von euch hören, oder wir würden von euch gerne hören, wie ihr in solchen Situationen umgeht, ob ihr irgendwelche wertvollen Tipps für uns und für die anderen Hörer habt, die wir mitnehmen könnt, wie ihr in scheiß Lebenssituationen, ich glaube, wir nennen die Folge, wenn das Leben scheiße ist.
Ja.
Was hat euch geholfen? Was hat euch wirklich, 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 wirklich geholfen? Und nicht, was sollte euch helfen? Also nicht ein Spaziergang, sondern was hat euch geholfen? Und wir können euch dann sonst nur noch zum Ende hin sagen, du musst das nicht alles schönreden.
Nein.
Du musst dann nur irgendwie durch.
Und du bist auch nicht allein. Wir sind gemeinsam im selben Boot.
Am Leiden und am Leben.